Hinschauen. Unterstützung von Personen, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Liebe Zuhörende, ganz herzlich willkommen zurück zur dritten Folge unseres Podcasts. Ich sitze heute hier wieder mit Annette Diehl vom Frauennotruf, Sabine Wollstätter vom Frauennotruf und meiner Kollegin Stefanie Schmidtberger, wir beide von der Uni Mainz. Und wir möchten uns heute mit der Frage auseinandersetzen, wie wir Betroffene von sexueller Gewalt gut unterstützen können, als Führungskräfte vor allen Dingen. In der vergangenen Folge, liebe Annette, hatten wir über das Thema Prävention gesprochen und du sagtest, dass Awareness und Information ein ganz wichtiger Punkt sind. Und vor allen Dingen, dass das nicht nur in Richtung der potenziell Betroffenen gehen sollte, sondern eben auch die Institution als Ganzes, die Führungskräfte, unsere Organisationskultur betreffen sollte. Und deshalb möchten wir uns heute gerne mit der Frage auseinandersetzen, was Führungskräfte eigentlich tun können, wenn sie Kenntnis von sexueller Belästigung erhalten oder gar Gewalt, wenn sie das beobachten, wie sie dann betroffene Personen gut unterstützen können. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ja, ich denke, Führungskräfte, die im administrativen oder im technischen Bereich als Professorin mit den Themen konfrontiert werden, haben wahrscheinlich erstmal oder spüren erstmal so eine gewisse Überforderung, wenn jemand ihnen entsprechendes Verhalten schildert oder wenn sie es sogar selbst beobachten. Ja, was mache ich als Führungskraft? Wie gehe ich damit um? Oder wo kann ich mir als Führungskraft auch Hilfe und Unterstützung holen?
Ja, am besten hole ich mir natürlich schon vorher Unterstützung, eben wenn noch gar nichts passiert ist und es eine Richtlinie gibt, wie es eben hier an der Universität ist, und weiß ungefähr zumindest, wie der Ablauf ist bei einer Beschwerde oder bei einer Nennung. Aber trotzdem bleibt es ja schwierig. Also was tue ich, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde? Da denke ich, ist es erstmal wichtig, genau zu gucken, in welcher Rolle werde ich gerade angesprochen? In welchem Setting befinde ich mich gerade? Habe ich gerade einen Vortrag gehalten und werde am Rande irgendwie da angesprochen? Ich muss mal kurz mit Ihnen reden, weil das letzte Mal, als Sie den Vortrag gehalten haben, und da war das und das. Also da immer innerlichen Schritt zurückgehen und nochmal gucken, bin ich jetzt hier als Person und in dem Ablauf, wie er gerade ist, an der richtigen Stelle. Und das dann auch in ruhiger Art und Weise gegebenenfalls zu verändern. Also praktisch nicht mich sofort da drauf zu stürzen, sondern tatsächlich erstmal zu gucken, ist der Platz der richtige, sind die Personen, die hier sind, die richtigen, und wenn nein, was muss verändert werden? Das ist sozusagen als erste Grundlage ganz wichtig, denke ich. Und dann geht es natürlich darum, das ernst zu nehmen und richtig einzusortieren, wo was hingehört. Das war jetzt sehr theoretisch.
Ja, aber ich denke tatsächlich, ich kann mich dem gut anschließen. Dieses Überforderungsgefühl, Maria, was du angesprochen hast, das haben tatsächlich ganz viele. Und das erleben wir auch immer wieder im Beratungskontext. Und dass es total wichtig ist, wie Annette gerade geschildert hat, das ernst zu nehmen, auch diese eigene Überforderung oder zu gucken, wo sind da meine Grenzen mit dem Thema, sich erstmal sortieren, orientieren und dann gucken, wo sind Handlungswege, wer sind meine Ansprechpersonen, wo kann ich mir weitere Unterstützung suchen oder dann das jeweilige Verfahren auf den Weg bringen.
Würde sich daran was ändern oder wie würde ich denn reagieren, wenn nicht eine betroffene Person zu mir käme, sondern wenn ich von den Vorfällen über dritte oder vierte Person erzählt bekommen würde?
Letztlich bleibt das Thema ja immer das Gleiche. Also ob jetzt eine betroffene Person vor mir steht oder eine Bezugsperson oder jemand, die etwas beobachtet hat, es geht immer darum, es erstmal ernst zu nehmen, zu gucken, in welcher Rolle bin ich? Muss ich in meiner beruflichen Verantwortung etwas tun? Und wenn ja, was? Und dann, wir haben ja jetzt hier den Podcast und man lernt nicht nur euch kennen, sondern auch uns als Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt. Unter Umständen zu gucken, wie dringend ist es jetzt? Kann man einen Gesprächstermin gut vereinbaren? Also zu sagen, mir ist es jetzt ganz wichtig, dass wir das gut besprechen. Ich würde das gerne nicht hier zwischen Tür und Angel machen, sondern da und da. Und dann ist eben Zeit da, sich genau diese Unsicherheiten nehmen zu lassen, indem jemand sich an euch wendet oder eben bei der Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt, den Frauennotruf, der ja auch für Transpersonen und Männer zuständig ist, und genau zu gucken, wie ist meine Rolle in dem Ganzen und wie kann ich am besten adäquat handeln.
Vielleicht auch dazu noch ergänzend zu überprüfen, in welchem Verhältnis steht eigentlich diese dritte Person, die den Fall schildert, zu der betroffenen Person. Also in welchem Verhältnis stehen die, und auch danach zu gucken, unterscheidet sich vielleicht das Anliegen von der dritten Person von dem Anliegen der betroffenen Person, und da auch nochmal nachzufragen. Wichtig ist für uns immer zu sagen, dass die Bedürfnisse der betroffenen Person immer handlungsleitend sein sollten und auf gar keinen Fall übergangen werden sollten.
Ich möchte an der Stelle noch mal genauer nachfragen, weil ihr beide das jetzt betont habt, und das finde ich auch gut, dass das Ernstnehmen ganz, ganz wichtig ist. Ne? Ist aus eurer Sicht die Verharmlosung oder das Wegschauen tatsächlich ein Handlungsmuster oder ein Problem? Und aus Perspektive der betroffenen Person, was kann daraus resultieren im schlimmsten Falle?
Das ist eine ziemlich, ich sag jetzt mal, normale Reaktion. Das hat gar nichts mit Bequemlichkeit oder tatsächlich Verharmlosen zu tun, sondern oft ist es tatsächlich die Überforderung der Menschen und eben dieses sehr weit weg sein von dem Thema. Weil obwohl das Thema uns ja praktisch überall im Fernsehen, in der Presse und sonst wo begegnet, in dem Moment, wo es den Menschen sehr nahe rückt, ist der Impuls da, es einfach wegzuschieben. Und das sind eben Strategien, sich davon fernzuhalten, normalisieren. Ach, das ist doch ganz normal zwischen Leuten an der Uni so. Oder bagatellisieren. Na, so schlimm ist es jetzt aber nicht, dass wir hier so ein Ding draus machen müssen. Oder eben andere Strategien, die letztlich für die Betroffenen, und danach hast du ja gefragt, immer bedeuten, für mich ist es gerade wirklich eine Katastrophe. Ich bin total verunsichert, geschockt. Ich bin entscheidungsunfähig, handlungsunfähig und bin absolut isoliert, weil die, denen ich das sage, wollen es nicht hören oder finden es nicht schlimm. Das heißt, ich bin irgendwie falsch. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den weiteren Fortgang, weil der nächste Schritt von Betroffenen, wenn sie sich geäußert haben, ist dann eben noch mehr Rückzug, noch mehr Isolation. Und das bedeutet eben, dass das Thema in dieser Person verhaftet bleibt, sie unter Umständen sogar krank macht oder zum Weggang aus dem Arbeitsplatz, aus der Hochschule und so weiter führt. Das sind alles Dinge, die wir aus Beratungsgesprächen auch kennen, also so tragische Verläufe nehmen und die letztlich auch der Institution schaden, weil die Person geht vielleicht, die Betroffene, aber das Thema bleibt da und richtet eben weiteren Schaden an.
Und wie würde ich als Führungskraft reagieren oder auch gut reagieren, wenn ich in meinem Team oder seitens meines Teams unangemessenes Verhalten beobachten würde?
Da ist es natürlich gut. Also es kommt immer darauf an, was ist das, was ich beobachte? Ist das zum Beispiel ein sexistischer Witz? Da unter Umständen auch deutlich zu sagen, das, was es nämlich ist, das ist eigentlich nicht witzig, sondern das ist sexistisch, weil, und das vielleicht so kurz erklären, oder eben einfach nochmal deutlich zu machen, ich kann das nicht billigen, was gerade gesagt wurde. Ich finde das nicht grenzachtend, nicht respektvoll gegenüber Frauen, gegenüber Transpersonen, gegenüber Männern, die nicht männlich gelesen werden und so weiter. Das hilft Betroffenen tatsächlich zu spüren, es sind nicht alle, also ich bin nicht anders oder ich stehe nicht auf der anderen Seite, ich bin nicht draußen, sondern es gibt welche, die das auch nicht in Ordnung finden. Also das ist gut, und wenn es etwas ist, was mir unklar ist, weil manchmal ist es ja so, ich kriege etwas mit und das ist nicht so, dass ich das richtig greifen kann. Und ich weiß auch nicht, wie es der Person, die das erfährt, vielleicht damit geht. Also findet die Person das völlig in Ordnung, was da gerade gesagt wird, platze ich da komisch rein. In so einem Fall wäre es natürlich gut, entweder die betroffene Person also die ich als betroffen einordne, anzusprechen und zu sagen, ich habe gerade das und das vernommen und wollte einfach nochmal sagen, ich war gerade unsicher, ist das okay oder so. Oder eben je nachdem, welches Verhältnis ich zu der Person habe, die agiert, zu sagen, ah, du hast gerade mit der Praktikantin so und so gesprochen, ich finde das eher schwierig, weil, also wie gesagt, es kommt immer darauf an, welche Arbeitsverhältnisse bestehen. Und unter Umständen ist es aber auch bei solchen Situationen gut, sich nochmal zu klären mit anderen. Gibt es Vertrauenspersonen, die ich ansprechen kann? Oder gibt es eventuell schon Gerüchte? Und da nochmal zu gucken, wie gehen wir denn generell damit um? Vielleicht mit der Leitung zu sprechen, wenn es nicht anders geht, auch ohne Namensnennung. Also wichtig ist zu sehen, das Thema macht auch immer was mit dem Team, mit der Institution, nicht nur mit den Einzelpersonen, die involviert sind. Das heißt, die betroffene Person fühlt sich ohnmächtig, die agierende Person in der Regel sehr mächtig und genauso wird auch das Team sich ohnmächtig fühlen, hilflos, nicht entscheidungsfähig. Das ist ganz oft der Fall, dass es sich so überträgt. Und da muss ich als Führungskraft auch manchmal milde mit mir umgehen und wissen, genau so geht es mir jetzt. Das ist normal, dass ich mich überfordert, machtlos, hilflos fühle. Das ist auch dem Thema sozusagen immanent.
Vielleicht auch dazu, Führungskräfte haben ja immer eine verantwortliche Position und müssen da in einer gewissen Weise auch aktiv werden, weil sie eben die Fürsorgepflicht auch nach dem AGG haben. Und zwar nicht nur gegenüber den betroffenen Personen, sondern auch ja gegenüber dem Team. Also wenn sie da was beobachten und merken, okay, es kommt da tatsächlich zu Übergriffen, zu sexueller Belästigung, sind Führungskräfte tatsächlich auch nach dem AGG in der Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, die diese Belästigungsvorfälle direkt unterbinden.
Ja, danke euch. Ich möchte noch mal auf eine Sache zurückkommen, also die du, Annette, schon angeschnitten hattest. Also oft ist ja so ein Verhalten nicht immer ganz zweifelsfrei einzuordnen. Und ja, man hat so, vielleicht verspürt man eben als Führungskraft auch gewisse Unsicherheiten. Ich finde es wichtig, vielleicht auch im Vorfeld, also bevor es überhaupt zu Übergriffen kommt oder einem Verhalten, was so nicht hinnehmbar ist, dass man vielleicht auch ganz grundsätzlich in seinem Team über Arbeitskultur, wie wollen wir miteinander umgehen, sprechen kann. Seht ihr das genauso?
Ja, das haben wir auch in der letzten Folge schon betont, dass es eben weniger die Personen sind, die ausschlaggebend dafür sind, wie oft kommt sexuelle Belästigung in einem Unternehmen vor, sondern vielmehr die Strukturen der jeweiligen Organisationen, Hochschulen, Unternehmen. Von daher ist ein genereller Umgang miteinander, also auch diskriminierungsfrei, respektvoll, grenzachtend wichtig. Aber das, was du zu Anfang gesagt hattest, nämlich dass manches nicht zweifelsfrei ist und dadurch eben eine Unsicherheit entsteht, wenn ich zum Beispiel etwas höre und kann es nicht so richtig glauben oder habe da tatsächlich eben Zweifel und bin unsicher, dann kann ich mich natürlich klären lassen, aber der Sachverhalt ändert sich ja nicht unbedingt. Das heißt, wichtig ist da auch zu wissen, es geht ja nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und auch nach den Richtlinien in der Regel nicht darum, dass ich als Führungskraft oder Ansprechperson ermittle und eine Art Hausstrafverfahren mit Beweislast und so weiter einführe. Nach dem AGG ist die, nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist die Definition so, dass es heißt, es ist dann eine sexuelle Belästigung, wenn ein bestimmtes Verhalten bewirkt, bezweckt oder bewirkt. Und wichtig ist eben, dass bewirkt, weil wenn ich dann eben im Beschwerdeverfahren die betroffene Person gehört habe, habe das dokumentiert, alles besprochen, deutlich gemacht, wie die weiteren Schritte sind und dann mit der beschuldigten Person spreche und dann höre, das habe ich aber so nicht gemeint, dann geht es eben nicht darum zu sagen, ach so, wenn du das so nicht gemeint hast oder wenn sie das so nicht gemeint haben, dann ist das alles vom Tisch, sondern dann ist es wichtig zu sehen, es ist völlig egal, wie die Intention der handelnden Person war. Es geht darum, auf Frau Meier oder Herrn Müller hat das aber so gewirkt und deswegen muss das in Zukunft unterbleiben. Und dann eben verhältnismäßig zu schauen, wie wird das unterbunden. Und wenn ich nach diesen Schritten gehe, dann komme ich raus eben aus dieser Geschichte, dass ich überlegen muss, finde ich das jetzt eigentlich schlimm, was da passiert ist? Für mich wäre das jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sowas sagen würde. Das ist egal. Es ist die Person, die das einordnet, was sie für schlimm erachtet.
Ja, danke dir. Du hattest gerade schon das offizielle Beschwerdeverfahren angesprochen. Könntest du vielleicht noch oder könntet ihr vielleicht noch mal kurz umreißen, um was es dabei geht? Also ich spiele jetzt so ein bisschen darauf an, wenn es da zu dienstrechtlichen Konsequenzen kommen sollte, dann sind ja auch bestimmte Formalia und Fristen zu beachten. Was müssen Führungskräfte da wissen?
Ja, wichtig ist da natürlich, dass es zunächst einmal dieses Beschwerderecht gibt für angestellte Personen. Das heißt, Betroffene können den Fall melden und es muss auch eine Beschwerdestelle geben von Seiten der Führungskräfte, die nach dem Paragraph 13 im AGG eben ausgeschrieben sein muss und für alle Angestellten ersichtlich sein muss. Ja, das Problem natürlich dabei ist, was wir auch immer wieder in der Beratung sehen, dass diese Beschwerdefrist vom AGG tatsächlich sehr kurz ist. Also die liegt bei 2 Monaten. Wenn der letzte Vorfall passiert ist, dass man quasi ab dann 2 Monate gesehen da aktiv werden muss, um diese Beschwerde zu stellen. Und es müssen dann tatsächlich von Seiten des Arbeitgebers Maßnahmen ergriffen werden, die diese Belästigung eben sofort unterbinden. Aber auch die Sanktionen müssten gleichzeitig auf der anderen Seite angemessen sein. Also die Fürsorgepflicht gilt natürlich für beide Seiten, immer für beide Parteien. Ja, aber es gibt natürlich darüber hinaus auch noch ganz andere Sachen, die im AGG festgehalten werden. Nämlich zum Beispiel das Leistungsverweigerungsrecht nach § 14 oder aber die Ansprüche auf Schadensersatz nach § 15. Und da haben eben Betroffene nochmal die Möglichkeit, weitere dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie merken, ah, okay, ich habe mich damit jetzt an meine Führungskraft gewendet und diese ist nicht aktiv geworden, ne, und hat da eben nichts auf den Weg gebracht. Und dann haben eben Betroffene nochmal weitere Möglichkeiten, um da auch für sich ein Stück weit gut zu sorgen.
Also das AGG zeigt deutlich die Pflichten des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin auf und die Rechte der betroffenen Personen. Und hat aber auch Fristen. Und von daher ist es natürlich sinnvoll, und so ist es ja auch hier an der Hochschule geregelt, dass eben nicht nur das Beschwerdeverfahren nach dem AGG besteht, wo Leute relativ schnell entscheiden müssen und was den Sachverhalt, nämlich diesem Schockiertsein und all diesen Dingen emotional auch gar nicht so entspricht. Von daher ist es einfach gut, wenn es eine vertrauliche Anlaufstelle gibt. Und das habt ihr ja auch, wo Menschen einfach sich nochmal sortieren können im Vorfeld und dann entscheiden können, jetzt bin ich soweit, eine offizielle Beschwerde zu stellen. Die unterliegt natürlich auch, da muss man natürlich auch gucken, dass wenn ich mich 3 Jahre jetzt vertraulich beraten lasse und in den 3 Jahren passiert gar nichts mehr, dann ist es auch zu spät. Also dann ist der Zug auch abgefahren, weil das rückwirkend natürlich auch nicht mehr geht. Aber es gibt erstmal die Möglichkeit, eben sich vorher zu sortieren, bevor eben dieses offizielle Beschwerdeverfahren, wo es auch keine Vertraulichkeit mehr gibt, in der Art und Weise voranschreitet.
Super, danke, dass du nochmal auf unsere Beratungsstelle hinweist. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und hilfreich für betroffene Personen, weil wir durchaus in der Vergangenheit schon auch die Erfahrung gemacht haben, dass Führungskräfte dann aus diesem ersten Impuls heraus und schockiert und ich als Führungskraft will das jetzt unterbinden, zum Beispiel betroffene und beschuldigte Personen zusammen an einen Tisch geholt haben. Ganz schwierig, oder?
Ja, absolut schwierig. Das ist eigentlich das, was die Betroffenen gar nicht wollen. Das entspricht dem Wunsch, die mögen sich wieder vertragen und alles wäre wieder gut und wir sind die Sache los. Aber in der Regel bringt es eben gar nichts, weil die betroffene Person sich noch mehr in eine Ecke gedrängt fühlt und noch verletzter fühlt und die beschuldigte Person sozusagen gar nicht die Konsequenzen begreift und letztlich das den Eindruck gewinnt, das ist in Ordnung. Das kann man einfach mit so einem kleinen Gespräch nochmal richtigstellen. Hier, stell dich nicht so an und ich bin hier im Recht. Und das Machtgefälle wird dadurch gar nicht besser. Von daher ist das schwierig. Und wenn das okay ist, würde ich noch eine andere Sache, die auch öfter passiert und schwierig ist, ansprechen. Nämlich, was auch oft dem dient, die Sache loszuwerden, ist, dass Führungskräfte eben sagen, das muss erstmal zur Polizei. Ich entscheide das hier nicht. Das ist ja ein Unrecht, das ist ja vielleicht sogar eine Straftat. Wir sind ja keine Ermittlungsbehörde, also machen Sie mal eine Anzeige. Und wenn die abgeschlossen ist, dann gucken wir, was wir hier machen. Und das ist eben auch eine ganz schwierige Geschichte, weil das Strafverfahren nochmal ein ganz anderer rechtlicher Rahmen ist als der Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Nämlich Staat gegen so Täter, Täterin ist im Strafgesetz und beim AGG ist es eben das Dreiecksverhältnis zwischen ArbeitgeberInnen und den beiden Mitarbeitenden. Und von daher kann man das nicht einfach so, ich sag mal in Anführungsstrichen, loswerden, sondern es bleibt immer im Haus und muss deswegen besser erst im Haus geklärt werden und nur, wenn es eine krasse Straftat ist, überlegt werden, holen wir uns jetzt eine Juristin oder auch vorab eine Fachstelle her und lassen uns beraten, ob wir da andere Schritte gehen.
Ja, danke dir. Mir fällt noch was ein, noch was, was schwierig sein könnte, so zum Thema, ich möchte das jetzt gerne loswerden. Wir haben es bei diesem Themenbereich insbesondere ja auch mit oder wir auch hoffen, dass wir es mit einem hohen Maß an Vertraulichkeit zu tun haben. Also das heißt, kollegiale Beratung und sowas ist auch schwierig. Und wie gehe ich als Führungskraft damit um, wenn ich zum Beispiel wahrnehme, das ist schon irgendwo als Gerücht in meinem Team beispielsweise oder bei anderen Führungskräften aufgepoppt, das Thema, was mache ich da, wie binde ich das gut ab?
Das ist tatsächlich schwierig und ein Phänomen, was oft vorkommt. Deswegen ist es gut, dass du es ansprichst. Vorab ist wichtig zu sehen, wir kriegen selten etwas geregelt über einen Einzelfall im Haus. Das heißt, es ist immer gut, auch wenn es Gerüchte gibt, nochmal auf eine Sachebene zu kommen. Das heißt, sich vielleicht eine Expertin, Experten einzuladen, die über das Thema nochmal sprechen. Was bedeutet sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Was bedeutet sexistische Diskriminierung? Wie sind die Wege und so weiter, um das Thema auch nochmal auf eine andere Ebene zu heben, nämlich weg von Einzelpersonen. Und grundsätzlich ist Klarheit und Transparenz, wie soll unser Zusammenarbeiten hier im Haus gestaltet sein, auch da eine sehr, sehr wichtige Grundlage. Und eben die Personen ansprechen und gucken, wer gehört an welchen Tisch, um das zu besprechen. Um genau eben diese Gerüchte, die kriegt man nie richtig weg, aber trotzdem so, wie soll ich das sagen, wie so Ströme zu leiten und zu schauen, wo steckt was und wo müssen dann Menschen ins Gespräch geholt werden. Das ist schon auch sehr wichtig.
Weil es im Grunde ja auch manchmal darum tatsächlich gehen kann, Personen wirklich zu schützen, ne? Genau. Also im Falle von sexualisierter Gewalt beispielsweise.
Also und auch zu schützen vor Verleumdung, weil das Recht haben eben beschuldigte Personen auch, dass sie adäquat angesprochen werden und dass eben nicht Unwahrheiten verbreitet werden. Das muss man schon an der Stelle auch sagen.
Das wäre nämlich auch eine Nachfrage, die ich hätte. Was passiert, wenn ich als Führungskraft das Gefühl habe, dass die Anschuldigungen falsch sind? Wie gehe ich damit um?
Das hatten wir ja auch ganz am Anfang. Erstmal tatsächlich nicht wie eine Ermittlungsbehörde, sondern den Weg, den auch diese wunderbare Richtlinie, die ihr erarbeitet habt, praktisch deutlich macht. Erstmal wirklich diesen Weg beschreiten und parallel dazu mich immer klären, also im vertraulichen Rahmen für mich selber als Führungskraft. Wie gehe ich mit meinen Zweifeln um? Also woher kommen diese Zweifel? Tatsächlich ist es so, dass manche Begebenheiten, die uns geschildert werden, so unglaublich sich anhören, aber am Ende doch der Wahrheit entsprechen. Und wir merken, es gibt alles Mögliche, was man sich gar nicht vorstellen will. Das ist das eine. Und das andere ist, dass aber die Wahrnehmung auch sehr unterschiedlich ist. Das heißt, ich muss einmal gucken, woher kommen meine Zweifel? Ist es vielleicht was in meiner Lebensgeschichte oder ist es eine Haltung von mir, wo das gänzlich widerspricht? Und eben die Einbeziehung der Personen, die da involviert sind. Und dann weiter zu gucken eben.
Aus der Beratungsarbeit können wir, denke ich, auch sagen, dass tatsächlich diese Falschanschuldigungen, vor denen ja ganz viele auch Sorgen haben, also das ist auch so ein Mythos tatsächlich, der sich so wacker hält, dass es so viele Falschanschuldigungen gibt. Aber aus der Beratungsarbeit können wir, denke ich, sagen, dass es da wirklich um absolute Einzelfälle geht, wenn überhaupt. Ne? Also oder dass zumindest dann doch meistens auch etwas dahinter steht, was der Wahrheit ja entspricht. Also dass es dann, wenn es eine Anschuldigung gibt, irgendwas dahinter steht, das dazu geführt hat, dass die Person sich an jemanden wendet. Und da können wir auch sagen, dass das Thema einfach zu schambesetzt ist, um es sozusagen dafür zu nutzen oder zu instrumentalisieren, um jemanden falsch zu beschuldigen. Und dass tatsächlich ja auch der Ausgang von Betroffenen, die sich mit so einer Beschwerde an jemanden wenden, meistens gar nicht so gut ist. Also tatsächlich wir immer wieder erleben, dass die betroffenen Personen dann doch den Betrieb wechseln, sich einfach unwohl fühlen und ja, einfach für sie einfach dann doch ein sehr schlechter Umgang damit entsteht und einfach ein Risiko für sie selbst besteht, diesen Fall auch einfach öffentlich zu machen.
Das war mir jetzt auch ganz wichtig. Danke, dass du darauf hingewiesen hast, weil das nämlich auch ein Punkt ist, mit dem wir in Beratung immer wieder konfrontiert werden, dass diese Anschuldigungen in Frage gestellt werden, dass ganz oft in Frage gestellt wird, ist das wirklich so passiert, kann das bei mir in der Arbeitsgruppe, im Arbeitsbereich so passieren, wie geschildert wird. Und da finde ich es eben extrem wichtig, dass wir dahingehend auch sensibilisieren, so wie ihr es beide gerade geschildert habt.
Das ist aber generell in allen Bereichen, wenn es um das Thema sexualisierte Übergriffe und Gewalt sowie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht, dass dieser Mythos, wie Sabine auch gesagt hat, der Falschbeschuldigung sich wacker hält und dass sehr oft gleich die Reaktion ist, oh Gott, diese arme beschuldigte Person, was das Leben dieses Professors wird zerstört sein, wenn das an die Öffentlichkeit dringt. Dass es ganz oft eben die Reaktion ist und es hält sich tatsächlich stark in unserer Gesellschaft und das hat was mit dem Geschlechterverhältnis zu tun. Es hat tatsächlich was damit zu tun, dass man Frauen immer noch zuschiebt, sie seien verantwortlich für die Beziehungsgestaltung und wenn die nicht funktioniert, dass es dann auch deren Schuld sei. Und von daher ist es wichtig, das zu sehen und trotzdem auch als Führungskraft praktisch, ich kann an der Seite von potenziell Betroffenen sein, im Sinne des Themas auch, und kann trotzdem sehen, dass ich auch verantwortlich für die beschuldigte Person bin. Und das muss ich nicht widersprechen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mich nicht unbedingt auf eine Seite schlagen muss, aber dass ich mich darum kümmere, wen hat die betroffene Person zur Ermächtigung an der Seite und wen hat die beschuldigte Person an der Seite, damit es auch rechtmäßig und gut läuft. Und ich als Führungskraft leite dann sozusagen das in die richtige Wege.
Ja, ganz herzlichen Dank euch. Ich habe noch eine allerletzte Frage für heute und zwar unter Umständen ist es ja auch so, dass ich als Führungskraft selbst in der Vergangenheit Erfahrungen mit sexueller Belästigung oder gar sexualisierter Gewalt gemacht habe. Mhm. Und dass das Geschilderte dann aufgrund meiner eigenen Erfahrung zu Retraumatisierung führt, beziehungsweise auch zu einer persönlichen Betroffenheit. Und das kann aus meiner Sicht die Unterstützung der betroffenen Person auch erschweren, die mich um Hilfe ersucht. Habt ihr da Tipps? Wie geht ihr damit um? Also was ratet ihr Führungskräften, wie sie in dem Fall agieren?
Also da ist natürlich ganz viel Selbstfürsorge angesagt. Also einmal ist es so, dass alle, die mit dem Thema konfrontiert werden, dafür sorgen sollten, dass sie gut für sich sorgen, weil das ist ein Thema, was immer Grenzen auch verletzt und was immer irgendwelche Ungerechtigkeiten, Diskriminierungserfahrungen und Dinge eben hervorholt in mir, die schwierig sind. Aber wenn ich natürlich in meiner Lebensgeschichte selber auch sexualisierte Übergriffe erlebt habe, ist das umso wichtiger. Und da kann es einfach auch gut sein, selber sich Hilfe zu holen. Entweder, wie gesagt, bei euch in der Beratungsstelle, bei uns im Frauennotruf oder aber auch im Umfeld, wenn da Vertrauenspersonen sind. Und sehr gut darauf zu achten, bin ich tatsächlich die geeignete Person oder bringt das Thema solche Überschneidungen mit sich, dass ich nicht wirklich abgegrenzt hier handeln kann. Weil das ist sehr wichtig, dass ich immer die Person sein sollte, die eben praktisch selbst abgegrenzt handelt, indem ich sehe, das ist nicht mein Problem oder ich bin hier nicht beschuldigt, sondern das Gegenüber ist betroffen oder beschuldigt worden und von daher muss ich mich da auch frei machen von diesen eigenen Dingen. Aber das muss nicht bedeuten, dass ich das auf alle Fälle gar nie machen kann. Generell ist es so, auch wenn ich keine eigenen in meiner Lebensbiografie Übergriffe erlebt habe, kann es sein, dass ich nicht geeignet bin, weil ich aus irgendeinem Grund der Person zu nahe komme. Es gibt ja auch das Thema Sekundärtraumatisierung und wo es wie so eine Ansteckung ist. Das ist eigentlich immer gut. Von daher finde ich das ganz gut, dass du es ansprichst. Es ist immer gut, nochmal innezuhalten und zu sagen, ab wann fühle ich mich auch verbrannt oder ausgebrannt? Wann bin ich so verwachsen mit dem ganzen Verfahren, dass es gut ist zu gucken, muss ich hier an der Stelle so weitermachen? Ja, ich wollte aber noch mal was ganz anderes ansprechen, weil du gerade auch schon so angeleitet hast, okay, die letzte Frage. Ich wollte noch mal sagen, dass wir auch ganz viele sehr gute Erfahrungen haben. Auch mit euch in kollegialer Supervision und auch mit anderen, die in ihrem Betrieb, in ihrer Organisation ganz schlimm zu tun hatten mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder sexuelle Belästigung an der Hochschule und die sich hineingewagt haben in schwierige Fälle und die dann die Erfahrung gemacht haben, im Frauennotruf ist es so, die Betroffene hat eine Person, die mit ihr spricht, die Ansprechperson kann mit jemandem sich austauschen und auch die Führungskraft kriegt nochmal jemand eigenen. Alle haben so ihren Raum und wir kriegen es gut geregelt und sind am Ende als Einrichtung, als Institution mit dem Thema auch tatsächlich gewachsen. Also das, ich wollte noch mal so was Mutmachendes am Ende sagen.
Die Lorbeer noch mal verteilen.
Es lohnt sich tatsächlich, das Thema anzuschauen und sich dem zu nähern. Das einfach noch mal da an der Stelle.
Dem kann ich nur zustimmen.
Ja, geht mir genauso. Das nehme ich als super wertvoll wahr, den Austausch da mit euch und auch unseren runden Tisch, über den wir ja auch schon gesprochen hatten, dass es einfach auch, man die Sicherheit für sich hat, dass man da gute kollegiale, super kollegiale Beratung bekommt und Supervision, ja.
Wertvoll und auf jeden Fall hilfreich. Vielen Dank.
Danke euch.
Ja, gerne. Danke euch.